dann bringen wir doch mal eine wichtige Petition an den Tisch.
Ja, ganz ehrlich, das wäre wahrscheinlich wirklich eine der besseren Petitionen.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut Podcast. Es ist Zeit für eine neue Episode, nämlich eine der geilsten ever in diesem Jahr, Perke. Die Austin Pre-Weekend Show. Austin, absolut geiles Rennwochenende wie jedes Jahr. Ich freue mich drauf. Aber bevor wir in die Episode hier reinstarten, Perke, gibt es eine kleine Headline und ich bin mal gespannt, was ihr darüber denkt. Nämlich, Mick Schumacher is set for 2025 confirmed in a Super Team Announcement. Diese Nachricht hat Planet F1 rausgehauen. Klingt fishy? Ist sie nämlich auch. Ladies and Gentlemen, das ist der Clickbait des Tages. Letztendlich geht es einfach nur um das Race of Champions, das Mick Schumacher mit Sebastian Vettel da fahren wird. Aber nein, Mick Schumacher ist nicht zurück in der Formel 1, wie man es vielleicht denken könnte von dieser Headline.
Bei Race of Champions mit Vettel, das ist doch ein super Team. Ich sehe da jetzt gar kein Clickbait. Ich weiß nicht, was du meinst. Mick Schumacher ist ja auch gar nicht in anderen Gerüchten gerade, dass die Headline perfekt kommt, damit alle draufdrücken und alle denken, oh, ist es jetzt confirmed, dass Mick Schumacher vielleicht doch zurück in die Formel 1 kommt? Ich finde das eine völlig legitime Überschrift, ganz klare Sache.
Ja, ja, gar kein Clickbait.
Dafür, dass es das große Race of Champions ist, absolut gerechtfertigt.
Was ist die Formel 1 im Vergleich zum Race of Champions, Perke? Was ist die Formel 1
im Vergleich? So sieht's aus. So sieht's aus. Hast du absolut recht. Aber ja, du hast es gesagt, Austin Pre-Weekend Show heute. Ich freue mich auch riesig. Ich freue mich generell aufs Rennwochenende, weil, wie du schon gesagt hast, unfassbar geiles Rennen steht uns bevor, wahrscheinlich. Weil Kota ist eigentlich immer eine geile Strecke, bietet eigentlich immer Renn-Action. Deswegen habe ich Bock drauf. Das ist auch so ein, das ist zwar ein komischer Sonntag, wenn du bis 20 Uhr warten musst, bis das Rennen ist. Ich meine, jedenfalls ist es 20 Uhr und nicht noch später. Aber es ist auch ein Feeling irgendwie. Es fühlt sich auch irgendwie cool an. Draußen ist dunkel und dann kommt Formel 1.
Ja, das ist, auch das ist definitiv ein Vibe.
Das ist ein Vibe. Ich freue mich aufs Rennwochenende.
Und weil, Perke.
Wie gesagt, Kota ist
freust geil. Du dich so richtig oder freust du dich so semi? Weil das ist jetzt eigentlich wichtig, vor allem im Vorhinein klarzustellen, weil es ist ein Sprintwochenende, das Rennen in Austin. Und damit haben wir nämlich natürlich noch das Sprint-Qualifying und auch das Sprint-Race zusätzlich zum normalen Qualifying und dem normalen Rennen. Also das war ja immer so das, was du nicht ganz so magst. Aber ich glaube, in Kota kann man drauf schwören, oder?
Kota ist eine Strecke, wo man das machen darf. Ja, wenn man Sprint haben möchte, dann ist Kota eine super Strecke dafür, weil Kota immer Renn-Action liefert. Deswegen bin ich da gar nicht so mad drüber. Und ich freue mich trotzdem sehr über das Rennwochenende. Das Rennen ist übrigens 21 Uhr erst. Das heißt, noch später. Es wird ein Feeling. Da, wenn manche schon müde sind und dann noch Formel 1 gucken, das ist dann natürlich nervig, weil manche haben tatsächlich echte Jobs und sind keine scheiß Studenten. Aber für mich ist das super. Für mich ist das eine super Zeit, um nach Formel 1 zu gucken.
Sagt der Student.
Sagt der Student.
Du, Perke, folgende Sache, denke ich, werden wir dieses Wochenende warten können. Ich glaube, es wird wirklich spannend um den Kampf im Sieg. Es wird natürlich sicherlich interessant, was Max Verstappen jetzt gerade auch mit den, wo wir später noch drauf zukommen, Upgrades dann machen kann. Aber Perke, mal von der Strecke abseits gesehen, gibt es aktuell ja auch noch einen sehr interessanten Kampf, über den wir definitiv reden müssen, nämlich den Kampf um den zweiten Sitz bei Sauber/Audi. Und da gibt es einen neuen Mitspieler, der sich auf diesen Sitz, naja, Hoffnungen macht, sage ich jetzt mal.
Ja, Mick Schumacher. Du hast extra mich den Namen vorlesen lassen,
oder? Aber
extra,
sicher doch.
Du hast gewartet, dass extra ich diesen Namen sage, dass Mick Schumacher wieder eine Chance hat, in die Formel 1 zu kommen. Ja, Mick Schumacher ist jetzt ein realer Kandidat für Audi, denn auch Mattia Binotto hat es selbst, höchstpersönlich hat er es confirmed und gesagt, ey, ich kenne ihn ja schon aus der Ferrari-Zeit. Mick Schumacher ist definitiv ein Kandidat für uns. Mick Schumacher reiht sich jetzt ein in einer Reihe von drei anderen Kandidaten. Auch wenn man mittlerweile eher hört, ey, Bottas wird kritisch für ihn. Bei Audi will man, will man wahrscheinlich eher auf die Jugend bauen. Andere Quellen sagen, es sind nur noch Bottas und Schumacher im Gespräch und weder Colapinto noch Bortoleto sind drin. Das heißt, einige Quellen widersprechen sich auch sehr gern. Wir können nur sagen, dass Mick Schumacher im Rennen ist. Ich gehe davon aus, dass alle drei anderen auch noch im Rennen sein werden. Und es wird spannend. Mick Schumacher hat harte Konkurrenz, gegen die er sich durchsetzen muss. Wenn ich diese Fahrer, wenn du mir als Teamchef diese vier Namen jetzt vorlegen würdest, zum jetzigen Zeitpunkt, und ich müsste mich jetzt entscheiden, würde ich mich nicht für Mick Schumacher entscheiden. Aber Mick Schumacher ist eine durchaus gute Option, die man sich gut überlegen muss, ob man sich die durch die Lappen gehen lässt. Weil mit dem Namen Schumacher kommt natürlich ein komplett anderes Paket als mit dem Namen Bortoleto zum Beispiel.
Es kommt Geld und du hast einen Deutschen in einem deutschen Team, was, glaube ich, auch einfach den deutschen Markt nochmal geil abholen wird.
Hast du jetzt schon. Du hast jetzt schon
einen
Deutschen.
Ja, aber dann jetzt ein Doppelteam.
Brauchst du zwei Deutsche? Brauchst du zwei Deutsche im Team?
Das wäre auf jeden Fall cool.
Brauchst du nicht. Das brauchst du nicht.
Aber
das hattest
Perke,
du bei
weißt,
Mercedes
auch, noch?
Natürlich. Aber brauchst du nicht.
Was mir gerade noch eingefallen ist tatsächlich, wer ist denn einer der guten und besten Freunde von Mattia Binotto?
Günther. Steiner. Und
bei wem war Mick Schumacher zuletzt angestellt in der Formel 1? In wessen Team?
Naja, Günther Steiner.
Also, und wir wissen ja, Günther Steiner hat ja im Nachhinein sehr zurückgerudert, dass im Endeffekt auch er teilweise zu hart zu Mick Schumacher war und dass er natürlich auch immer noch an Mick Schumacher glaubt und Potenzial in dem Jungen sieht. Ob das vielleicht noch ein Faktor wird, ob Mattia auch nochmal mit Günther über Mick sprechen wird, ich würde es nicht ausschließen. Also das wird im Endeffekt keinen Einfluss auf die Endentscheidung haben. Aber es wird bestimmt mal drüber gesprochen werden, das vermute ich schon.
Gesprochen haben die zu 100% schon drüber. Die werden schon drüber geredet haben, ey, wie ist Mick Schumacher? Jetzt nicht im Auto, wie er im Rennen ist, kann ja jeder sehen. Darüber musst du nicht mit Günther Steiner reden. Aber wie ist Mick Schumacher hinter den Kulissen? Wie ist es mit ihm zusammenzuarbeiten? Ist er eine umgängliche Person? Kann man mit ihm gut Sachen angehen? Kann man mit ihm gut Sachen verändern? Bringt er sich ein im Team? Sowas wird Mattia Binotto mit Sicherheit nachfragen bei Günther Steiner. Und ich glaube, da wird er sehr positive Antworten bekommen, weil so wie ich Mick Schumacher einschätze, so was man von ihm hört, ist er sehr engagiert, auch hinter den Kulissen, macht alles für den Erfolg hinter den Kulissen. Deswegen gehe ich davon aus, dass er, was das angeht, sehr, sehr positives Feedback von Günther Steiner bekommen wird.
Ja, also ich denke auch, dass da auf jeden Fall drüber gesprochen wird, vielleicht drüber gesprochen wurde bereits. Ob das dann den riesen Einfluss haben wird, wir werden es am Ende des Tages sehen. Ich gehe aktuell auch nicht davon aus, dass Mick Schumacher die Wahl von Audi wird. Bedauerlicherweise, auch wenn ich es gerne hätte. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass er wieder im Rennen ist. Aber wiederum war er in gefühlt jedem Rennen für fast jeden Sitz im Grid und es ist nichts geworden.
Das ist richtig.
Also daher, naja, mal gucken.
Ich möchte dir noch eine Frage stellen. Wenn du jetzt Mattia Binotto wärst und du hättest fertige, fast unterschriebene Verträge von Valtteri Bottas, Colapinto, Bortoleto und Schumacher vorlegen. Und du kannst dich jetzt wie in so einer Cutscene entscheiden, welchen der vier du nimmst. So, entscheide dich für einen der vier. Jetzt für die aktuelle Lage bei Sauber.
Gut, also ich als Fan würde natürlich sofort Mick Schumacher nehmen. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden.
Aus Teamchef-Sicht.
Wenn ich wirklich wirtschaftlich als Teamchef darauf gucken würde, welcher Fahrer mir tatsächlich am meisten bringen würde, wäre Gabriel Bortoleto auf jeden Fall vom Tisch. Das ist für mich ein Call, den ich bis jetzt noch nicht so ganz verstehe. Auch ein Valtteri Bottas. Ich habe ja gesagt oft, dass ich Bottas sehr gut finden würde und ich glaube, ich würde es auch in die engere Auswahl zwischen Bottas und wahrscheinlich Colapinto stellen. Die Frage ist halt, wie genau ist der Vertrag mit Williams dann, wenn ich mir Colapinto hole? Das ist für mich ein Punkt, der ganz kritisch ist, weil wenn dann Carlos Sainz doch mal gehen sollte spontan, nicht, dass ich dann im schlimmsten Fall mal richtig blöd angearscht dastehe. Das ist so eine Sache, wo ich mir auf jeden Fall definitiv die Vertragsdetails sehr genau durchschauen würde, was das mit Williams wäre. Ansonsten, wenn das jetzt wirklich richtig vogelwild ist, was da drin steht, würde ich vermutlich mit Bottas gehen. Wenn man da einen guten Kompromiss mit Williams finden kann, der für beide Seiten, sage ich jetzt mal, von Vorteil ist, dann wahrscheinlich Tendenz zu Williams.
Alles klar. Okay, top. Haben wir das auch geklärt?
Sehr schön. Dann das gehen wir zu einem Perke, bei dem die Option lange im Raum stand, man sie lange nicht gezogen hat und jetzt tatsächlich die Reißleine gezogen wurde, man die Option dann genommen hat, aber es mehr oder weniger spontan und in einer Art und Weise geschehen ist, wie ich es vielleicht jetzt nicht als Teamchef gemacht hätte.
Ja, es geht um Liam Lawson. Das hätte wahrscheinlich kein anderer Mensch als Teamchef so getan, aber bei Red Bull und bei V-Cup arbeitet man anders als auf dem Rest der Welt. Das ist eine Sache, über die haben wir auch schon oft geredet. Liam Lawson wird sein Fulltime-F1-Debüt, sage ich jetzt einfach mal, dieses Wochenende feiern. Weil letztes Mal, als er in der Formel 1 war, war er ja ganz klar nur als kurzer Ersatz da, bis Ricardo wieder fit war. Jetzt gehört ihm das Cockpit wirklich bis zum Ende der Saison. Auch wenn das jetzt nicht mehr so ewig ist, aber ihm gehört es erstmal. Und das erste Rennwochenende fängt wahrscheinlich nicht so an, wie er sich es direkt vorgestellt hat. Denn Liam Lawson wird eine Gridstrafe ausführen müssen in Austin, denn VCarb hat zu viele Motoren 2024 benutzt. Und ich sag mal so, auf der einen Seite ist es blöd, weil er versaut sich eine mögliche gute Startposition, wenn er ein gutes Qualifying fährt. Andererseits nimmt das so viel Druck von Liam Lawson schon mal in seinem ersten Rennen. Ich weiß nicht, ob Liam Lawson viel Druck verspüren würde, dadurch, dass er schon mal ein paar Rennen gefahren ist in der Formel 1. Dadurch, dass Austin eine relativ entspannte Strecke ist, würde ich jetzt mal einfach behaupten. Ich weiß nicht, ob er überhaupt so viel Druck gehabt hätte. Aber wenn er Druck gehabt hat, hat man ihm diesen Druck erstmal genommen für sein erstes Fulltime-Rennen und gesagt, ey, du fährst jetzt von hinten los. Guck mal, was rauskommt. Ist an sich eine Strecke, wo du gut überholen kannst. Fahr einfach und am Ende gucken wir, wo du bist. Eigentlich ist das nicht so eine schlechte Situation für Liam Lawson, würde ich behaupten.
Ja, also ich glaube, wenn er die Wahl gehabt hätte, hätte er natürlich trotzdem ohne die Strafe das Ding genommen.
Auf jeden Fall,
wenn du ein gutes Qualifying hast, reißt sich diese Strafe einfach nur unnötig rein. Aber das ist noch nicht alles, was Liam Lawson angeht. Es ist nämlich nicht nur diese Strafe, über die wir hier eindeutig reden müssen, sondern es gab auch gewisse Aussagen von Dr. Helmut Marko und den Red Bull-Verantwortlichen darüber, was eigentlich jetzt bei diesem V-Cup-Team erwartet wird und worauf man gerade jetzt auf den letzten Teil der Saison 2024 bei V-Cup wirklich guckt. Da geht es nämlich recht spezifisch einfach nur um das interne Duell zwischen Liam Lawson und Yuki Tsunoda. Wer von den beiden sich über die letzten 6 Rennen hin besser schlägt, ist der Kandidat für den zweiten Red Bull-Sitz.
Ja, das ist erstmal wild, das so auszurufen. Und das ist ja auch eigentlich öffentlich schon mal so ein kleiner Mittelfinger an Sergio Perez. Wenn man sagt, ey, wir haben einen Fahrer im ersten Team, ja, die zwei im Junior-Team, die kämpfen jetzt einfach mal um den zweiten Sitz, den wir eigentlich fest besetzt haben. Das ist erstmal ein Mittelfinger an Sergio Perez. Aber das Duell an sich finde ich spannend. Stand jetzt würde ich dazu tendieren, dass Yuki Tsunoda dieses Duell in den 6 Rennen gewinnt, weil er an das 2024er Auto gewöhnt ist. Er ist drin. Stand jetzt würde ich, wenn ich Geld setzen müsste auf eine Person, die jetzt in den nächsten 6 Rennen das Duell gewinnt, Yuki Tsunoda wählen. Es würde mich, also in den ersten Rennen auf jeden Fall, die ersten 3 Rennen wird Yuki Tsunoda gewinnen. Vielleicht, wenn Liam Lawson sich ein bisschen dran gewöhnt hat, kann er da anstinken gegen Yuki Tsunoda, sag ich mal. Es wird kein eindeutiges Duell. Liam Lawson ist dafür ein zu guter Fahrer. Aber ich sag, Yuki Tsunoda gewinnt das direkte Duell in den nächsten 6 Rennen.
So, Perko, und da ist jetzt die Sache. Wenn ich nämlich auch Geld setzen müsste, dann würde ich genauso sagen, ich setze mein Geld auf Yuki Tsunoda, weil ich einfach von einem Fahrer, der 3 Jahre in der Formel 1 fährt, erwarte, dass er den Rookie, der mitten in die Saison ins Auto geworfen wird, in den letzten 6 Rennen einfach schlagen wird. Jetzt ist aber die Sache, was wenn, what if, wie wir in unserem anderen Format immer so schön sagen, was wenn tatsächlich es andersrum ist und Yuki Tsunoda von Liam Lawson geschlagen wird? Wäre es dann nicht tatsächlich ein bisschen beängstigend und sollte man dann vielleicht nicht drüber nachdenken, ob Yuki Tsunoda wirklich die richtige Wahl für V-Cup wäre und man vielleicht nicht einem Isaac Hadjar eher die Chance geben sollte?
Weil, nein, sollte man nicht.
Das Ding ist, wenn ein Fahrer, der 3 Jahre lang Fulltime bei V-Cup fährt, einfach von einem Typen geschlagen wird, der für 6 Rennen reingesetzt wird, mitten in die Saison, wäre das nicht ein bisschen, besorgniserregend?
Nein, ganz einfach, nein. Man sollte Yuki Tsunodas Position so oder so nicht überdenken. Auch ein Franco Colapinto hat einen Alex Albon schon geschlagen. Überdenkst du deswegen alles, was Albon bei Williams gemacht hat? Ich glaube nicht. Ich glaube, du sagst trotzdem, Albon ist ein unfassbar guter Fahrer und der geht seinen Weg, auch wenn Colapinto, ein Rookie, der vorher noch gar nicht Formel 1 gefahren ist, anders als Liam Lawson, ihn jetzt mal geschlagen hat und auch so sehr, sehr, sehr nah an ihm dran ist, wenn er ihn nicht schlägt. Du überdenkst ja nicht jeden Fahrer, weil er mal geschlagen wird. Genauso sollte man Yuki Tsunoda nicht überdenken, erst recht nicht, wenn die andere Option Isaac Hadjar ist. Und wenn das wirklich so ist, dass es ein Duell um den zweiten Red Bull-Sitz ist und wir davon ausgehen, dass einer der beiden, der Gewinner des Duells, nächste Saison vielleicht im Red Bull sitzen wird, warum solltest du dann Yuki Tsunoda ersetzen, wenn du neben ihm doch einen freien Sitz hast? Das würde ja noch weniger Sinn ergeben. Wenn Liam Lawson hochgehen würde nächste Saison zu Red Bull, dann hast du Yuki Tsunoda und einen freien Platz. Dann setzt du Isaac Hadjar in diesen freien Platz und dann hast du Hadjar und Tsunoda in diesem Team. Es gibt gar keinen Grund, in keinem Szenario gibt es einen Grund, in dem Tsunoda Gefahr läuft, nächstes Jahr nicht mehr irgendwie da zu sein oder dass Tsunoda Gefahr läuft, überdacht zu werden. Klar, wenn Yuki Tsunoda das Duell nicht gewinnt, sind die Türen zu Red Bull für immer zu. Darüber müssen wir nicht
sind
reden.
Sie das, ich glaub, nicht das jetzt ist, schon?
Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, dass das aber die letzte Chance für Yuki Tsunoda sein wird, sich zu zeigen und zu zeigen, ey, Red Bull, ich habe den Sitz verdient. Ich arbeite so lange schon hier. Ich fahre so lange schon hier. Ich fahre jetzt seit anderthalb, zwei Jahren konstant richtig, richtig gut. Holt mich mal hoch. Es wird Zeit, mich hochzuholen. Das ist seine letzte Chance jetzt, dieses Duell gegen Lawson. Wenn er die Chance nicht nutzt, wird er nächstes Jahr trotzdem im V-Cup sitzen und dann wird er sich in zwei oder drei Jahren Gedanken machen, wird es in der Red Bull-Familie noch was? Und wenn es in der Red Bull-Familie nichts wird, dann wird er sicherlich einen Sitz irgendwo anders finden. Aber Yuki Tsunoda läuft nicht Gefahr, hier irgendwie von Hadja ersetzt zu werden.
Okay, sehr interessante Argumentation. Gefällt mir. Hat mir sehr gefallen. Ich dachte, ich stifte hier mal so ein bisschen Diskurs an, um mal zu gucken, was dabei so rauskommt.
Ja, das ist auch ein Thema, das mich triggert. Du weißt, was ich von Yuki Tsunoda halte. Und wenn du mir dann um die Ohren wirfst, dass er von Hanjo ersetzt werden soll, dann bin ich hier direkt auf 180.
Ja, aber gefällt mir. War eine gute Argumentation. Gefällt mir, Perke. Gefällt mir.
Dankeschön.
Jetzt aber mal angenommen, Yuki Tsunoda entscheidet sich, er verlässt die Red Bull-Familie tatsächlich, weil es eben jetzt nicht eindeutig genug war, dass man sagt, er ist ready für Red Bull und er würde diesen Sitz bekommen. Denkst du, Yuki Tsunoda hätte außerhalb der Red Bull-Familie tatsächlich nochmal die Chance auf einen Top-Team-Platz?
Auf ein Top-Team? Nein. Obwohl, kommt drauf an, wie sich andere Teams entwickeln. Ich sag schon lange, dass Yuki Tsunoda für mich ein Perfect Match irgendwie mit Aston Martin wäre. Da müsste natürlich einiges zusammenspielen, dass er da einen Platz bekommt. Also Aston Martin dürfte sich nicht zu steil nach oben mit Adrian Newey entwickeln, weil wenn die um die WM kämpfen, holen sie keinen Yuki Tsunoda. Fernando Alonso müsste seine Karriere beenden, damit da Platz wäre, weil ein Lance Stroll wird nicht ersetzt. Das heißt, es müsste einiges passieren, dass bei Aston Martin Platz frei wird. Aber für mich ist Yuki Tsunoda irgendwie genauso wie Pierre Gasly so ein Aston Martin-Fahrer. Das ist ein Perfect Match irgendwie, habe ich auch immer zu Pierre Gasly gesagt. Dann glaube, also anderes Top-Team, andere Möglichkeit in ein Top-Team zu kommen, sehe ich nicht. Das nächste, woran er kommen wird, ist Aston Martin. Ich sehe bei ihm noch, dass Williams früher oder später eine Option werden könnte. Ich sehe auch irgendwie früher oder später eine Option bei Audi für Yuki Tsunoda. Da ist halt auch die Frage, wie steil entwickelt sich Audi? Wie gut sind sie in ein paar Jahren? Aber auch da sehe ich irgendwie eine Option für ihn. Wenn Hülkenberg vielleicht irgendwann sagt, ey, ich will nicht mehr. Also ich sehe definitiv noch genug Optionen für ihn in der Formel 1. Ich sehe auch Haas, die interessiert wären an ihm, wenn das Fahrerduo nicht so das macht. Die sind ja eigentlich jetzt, haben ein gutes Fahrerduo. Aber wenn, keine Ocon rausgeworfen wird oder Behrmann abgeworben wird, nach Hamiltons Karriereende vielleicht und zu Ferrari geht, dass da eine Tür aufgeht. Das ist jetzt alles sehr weit in die Zukunft gedacht für Yuki Tsunoda. Aber ich glaube, er hat auf jeden Fall auch außerhalb der Red Bull-Familie seinen Platz in der Formel 1.
Okay, sehr interessant. An der Stelle würde ich ganz gerne noch kurz ein Zitat von Nico Rosberg dazwischen hauen. Und zwar hat er letztens nämlich gesagt, dass Aston Martin aufpassen muss, nicht zum PSG vom Fußball zu werden, indem man sich die ganzen Top-Leute ranholt, aber es verpasst, die Erfolge einzutüten.
Interessanter Vergleich.
Und er passt.
Das ist interessant.
Du hast einen Fernando Alonso, du hast einen Adrian Newey, du hast die absoluten Top-Leute von den anderen Teams teilweise abgeworben, aber die Erfolge fehlen bis jetzt.
Na gut, du hast ja jetzt Adrian Newey, der ist ja noch nicht bei dir fest zum Beispiel.
Ja, aber es stimmt schon, was das Zitat so
ja,
aussagt.
Aber ich
weil über die
ich
nächsten
check den
Jahre,
Vergleich auf jeden Fall.
Also spätestens in 5 Jahren muss Aston Martin mindestens Multiple Race-Winner sein.
Ja.
Und auch spätestens in 5 Jahren muss mit dieser Art an Leuten und dieser Vielfalt an Leuten, muss Aston Martin eigentlich um die WM kämpfen von dem, was sie sich gerade angebaut haben.
Das auf jeden Fall. Ich finde den Vergleich auch sehr passend eigentlich. Da sagt Nico Rosberg doch mal was Gutes. Das ist ein schöner Vergleich, weil PSG gewinnt nichts, gibt Unsummen an Geld aus. Vielleicht wird es bei Aston Martin genauso. Ich finde es einen schönen Vergleich. Und die Gefahr besteht auf jeden Fall, dass Aston Martin auch da reinläuft.
Ja.
Weil man hat so große Erwartungen an dieses Team. Ich weiß gar nicht, ob du die Erwartungen, die du mittlerweile hast, überhaupt erfüllen kannst.
Das ist eine richtig begründete Frage, da hast du voll recht. Aber wo wir gerade beim Thema Erwartungen sind. Wir haben auch noch ein weiteres Team, was große Erwartungen an diese Saison hatte und das auch gut gestartet ist, aber dann so im Laufe der Saison ganz schön abgedriftet ist, nämlich Red Bull Racing. Und die bringen jetzt tatsächlich die lang angekündigten Upgrades nach Austin, wo man sich erhofft, wieder wettbewerbsfähig zu sein mit den McLaren. Und ich bin sehr gespannt, ob Red Bull es tatsächlich schaffen wird, den Anschluss an McLaren zu finden. Ich rede noch nicht davon, dass sie davonfahren, sondern ich rede einfach davon, dass sie es wirklich schaffen, über eine Renndistanz sich mehr oder weniger an den McLaren zu halten und tatsächlich um den Sieg kämpfen können. Das hat man zum Beispiel innerhalb der letzten Rennen gesehen, dass der Red Bull sich gebessert hat und dass der Red Bull auf einer besseren Schiene gefahren ist, als es das zum Beispiel jetzt vor 6-7 Rennen der Fall war. Und ich hoffe innerlich, dass wir tatsächlich nochmal eine Verbesserung von Red Bull Racing sehen werden, weil es, glaube ich, einfach den WM-Kampf deutlich, deutlich spannender machen würde und, glaube ich, dem Ganzen einfach gut tun würde.
Wobei man natürlich dazu sagen muss, auch McLaren hat Upgrades in der Pipeline. Ob die jetzt direkt in Austin sind, bin ich mir gar nicht so sicher, aber spätestens in 3 Rennen hat McLaren auch wieder neue Upgrades, so. Was ich beängstigend finde, aber ist okay, McLaren, macht, was ihr für richtig haltet. Ihr müsst jetzt all in gehen, damit Lando Norris noch irgendwie diese WM gewinnt. Wo wir über Upgrades reden, können wir auch gleich noch Ferrari reinwerfen, die auch Upgrades bringen. Und wo Charles Leclerc auch gesagt hat, ey, ich bin so confident in das Team, wir machen so gute Arbeit, ich glaube, wir fahren 2025 um die WM mit. Ist eine Aussage, die man bei Ferrari in den letzten Jahren wahrscheinlich häufiger gehört hat als nur einmal. Aber ich wollte nur den Ferrari-Fans mal wieder ein bisschen Hoffnung machen. Das passiert ja viel zu wenig. Charles Leclerc glaubt, Ferrari fährt 2025 wieder um die WM. Einfach nur als kleine Hoffnung, als kleiner Hoffnungshäppchen.
Ich glaube, es wird auch sehr, sehr kritisch, ob Max Verstappen es schaffen wird, innerhalb der nächsten 6 Rennen ein einziges Mal vor Lando Norris zu landen. Sollte das passieren, Perke, und wenn jetzt Verstappen nicht unbedingt wegen dem DNF gar keine Punkte holt und Norris volle Punkte holt, dann wird dieses Finish, wenn Max Verstappen vor Lando Norris tatsächlich das Rennen beenden sollte, unfassbar, unfassbar entscheidend für den Ausgang dieser WM sein. Gerade weil Max Verstappen ja jetzt wirklich Sprintrennen und Rennen hinter Lando Norris auf Platz 2 ins Ziel kommen könnte. Norris könnte alles gewinnen, inklusive der schnellste Runde. Und er würde trotzdem die WM nicht gewinnen. Dementsprechend halte ich es für umso kritischer, dass Max Verstappen unbedingt ein Rennen vor Lando Norris beenden muss, um einfach nochmal die Punkte, um ein weiteres Rennen zu verschieben, um es noch schwerer zu machen für Lando Norris. Sollte das passieren, denke ich, solange kein DNF passiert, haben wir eine sehr, sehr hohe Tendenz in Richtung WM zu Verstappen.
Im Normalfall darf das nicht passieren. So gut wie der McLaren ist, darf das nicht passieren, aber ich würde es nicht ausschließen. Weil ich glaube, Dr. Helmut Marko war es, der gesagt hat, wer sonst? Natürlich, Dr. Helmut Marko, der redet ja tagtäglich mit den Medien, der hat ja scheinbar nichts anderes zu tun, als irgendwelche Interviews zu geben. Ja. Der hat ja auch gesagt, ey, es ist die mentale Schwäche von Lando Norris, die dafür sorgt, dass wir noch vorne sind und so weit vorne sind im WM-Kampf. Und die mentale Schwäche wird Lando Norris auch am Ende den WM-Titel kosten. So hat es Dr. Helmut Marko in der Art gesagt. So wortgenau natürlich nicht, aber so in der Art hat er es gesagt. Und seine mentale Schwäche, in Anführungszeichen, könnte natürlich auch dafür sorgen, dass ein Max Verstappen jetzt mal vor einem Lando Norris landen könnte, was nicht passieren sollte. Mit den Autos, mit dem McLaren, darf kein Max Verstappen vor dir landen im Red Bull. Das darf nicht passieren. Es wird aber, glaube ich, früher oder später irgendwie passieren.
Das ist richtig. Also ich glaube, ich stimme ja selten mit Dr. Helmut Markos Aussagen wirklich überein. Aber in dem Fall würde ich sogar sagen, dass Dr. Helmut Marko ziemlich den Nagel auf den Kopf getroffen hat, weil es einfach passt. Wir wissen, Lando Norris ist von der Mentalität noch nicht an demselben Punkt wie ein Max Verstappen. Es ist noch nicht das Gleiche. Klar, Max Verstappen hat auch deutlich mehr Erfahrung in dem Bereich sammeln können, als ein Lando Norris das bis jetzt für möglich hatte. Aber ich glaube auch, dass gerade die Mentalität ein wirklich entscheidender Punkt in diesem WM-Kampf noch wird. Und ich bin gespannt, Perke. Ich bin gespannt. 52 Punkte sind's. Es wird wirklich interesting.
Ich sage, wenn McLaren nächstes Jahr wieder so ein Auto baut, dann habe ich gar keinen Zweifel daran, dass Lando Norris den Titel holen würde, weil er dann die Erfahrung hat, wie es ist, in einem WM-Kampf zu sein. Aber der erste WM-Kampf ist immer für jemanden was Besonderes, was Spannendes, das ist was Neues, was noch nie da gewesen ist. Du hast auf einmal eine Chance, die du vorher noch nie hattest. So eine große Chance. Alles, das ist ja, am Ende ist das die Saison, die eine Saison, auf die du als Formel-1-Fahrer dein ganzes Leben hinarbeitest. Das ist natürlich auch eine Menge Druck, die auf dir lastet. Ich kann es verstehen, wenn du dem Druck, gerade in der ersten Saison, wenn du das erste Mal spürst, ey, diese Saison, in den nächsten paar Rennen entscheidet sich das, worauf ich die letzten 25 Jahre oder 20 Jahre hingearbeitet habe. Das ist viel. Das ist viel zu handeln. Wenn du das erste Mal in der Situation bist, kann ich voll verstehen, dass du dem nicht standhältst. Aber nächstes Jahr, wenn McLaren wieder so ein Auto baut, dann weiß Norris, wie es ist. Und dann wird er die WM gewinnen. Wenn ich meine, die Autos ungefähr wieder so sein sollten.
Von ich meine, guck dir mal an, wie ein Max Verstappen seinen ersten WM-Titel gefeiert hat. Wie der Druck, als er über diese Ziellinie an Abu Dhabi drüber gefahren ist, wie ihm der Druck abgefallen ist einfach. Er hat einfach die ganzen Emotionen rauslassen können. Und dann vergleicht das mal mit seinem zweiten und dritten WM-Titel, was bei weitem nicht mehr so ein Druck war, der abgefallen ist. Und ich glaube, das kann man auch bei den anderen World Champions einfach sehen, wenn man mal historisch zurückblickt. Der erste Titel ist und bleibt einfach der mit Abstand wichtigste und bedeutsamste für die Fahrer, weil es einfach diese Erfahrung ist, die einen dann für immer im Nachhinein prägen wird.
Auf jeden Fall. Das ist ja, jetzt kommt ein verrückter Vergleich, aber im Dartsport. Ja, beim Dart. Es hieß immer, Michael Smith ist ein unfassbar begnadeter Dartspieler, ist einer der besten vom reinen Talent her, aber er gewinnt nie was. Der stand, glaube ich, in 10 Finals, also nicht WM-Finals, aber generell Turnierfinals, in irgendwelchen Major-Turnierfinals und hat die immer verloren. Und man hat immer gesagt, ey, wenn der mal irgendwann ein Turnier gewinnen sollte, dann platzt der Knoten und dann geht's richtig ab. Das erste Turnier, was er dann tatsächlich gewonnen hat, sein erstes Major-Turnier, war die WM. Und nach der WM hat er alles abgerissen erstmal für ein paar Monate. Das ist dieser eine Knoten, dieses eine Ding, was du gewinnen musst. Und das ist das Schwierigste. Das erste Mal ist immer das schwierigste Mal. Und genauso ist es auch in der Formel 1 mit der ersten WM. Und genau deswegen freut man sich besonders, weil man was geschafft hat, was man vorher noch nicht erreicht hat, worauf man ewig hingearbeitet hat. Das erste Mal wird immer das Besonderste bleiben.
Ja. Da brauche ich gar nicht mehr groß was hinzufügen. Sehr schön. Haben wir ein bisschen philosophiert heute. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Lassen wir die Philosophie ein bisschen liegen, Perke. Und blicken auf eine Partnerschaft, von der ich ehrlicherweise nicht erwartet habe, dass wir diese tatsächlich sehen. Nämlich Haas und Toyota.
Ja, Haas und Toyota arbeiten zusammen. Jetzt, Toyota wird nicht irgendwie Motoren bauen oder so. Motoren bleiben bei Ferrari von Haas. Sie bleiben bei Ferrari. Toyota ist quasi nur eine Partnerschaft ist. Toyota kümmert sich um oder hilft bei Designs, bei technischen Sachen, bei Manufaktursachen und so weiter. Und Haas gibt dann auch technische Expertise weiter und bietet die kommerziellen Vorteile, die ein Formel-1-Team halt mit sich bringt für Toyota. Das heißt, es ist einfach nur eine Partnerschaft, in der man sich irgendwie gegenseitig hilft. Auf der einen Seite technisch, designtechnisch und so weiter, auf der anderen Seite besonders kommerziell. Aber es ist jetzt keine Partnerschaft, die jetzt irgendwie Motor verändert oder so. Das ist einfach eine normale Partnerschaft. Ich glaube, so ungefähr wie ein Ford bei Red Bull. So mäßig kann man sich das, glaube ich, vorstellen.
Allerdings baut Ford die Engines für Red Bull, sobald diese Partnerschaft zustande kommt.
Kann man sich das nicht vorstellen. Ein Fehler. Denn irgendein Vergleich hatte ich doch da. Was war denn das Team, was so eine ähnliche Partnerschaft mit dem anderen Hersteller hatte? Irgendein Team war da,
was ich noch schnell dazwischen machen kann, was unverändert bleibt, ist die Partnerschaft zwischen Haas und Ferrari zum Beispiel.
Ja, das also habe ich ja schon gesagt, die Motoren bleiben von Ferrari und alles bleibt
bei Ferrari.
Na gut,
Haas kauft ja nicht nur die Motoren von Ferrari, Haas kauft ja tatsächlich, da weiß ich aus dem guten Buch von Günther Steiner, habe ich schon lange nichts mehr zitiert, müsst ihr eigentlich mal wieder machen, da wurde ja auch richtig erklärt, dass Haas wirklich gefühlt alles, was im legalen Bereich ist, laut den Regulations, bei Ferrari einkauft. Also da wird wirklich drauf geachtet, dass Haas eben versucht, möglichst alles zu kaufen und diese ganze Arbeit, weil man eben auch jetzt nicht wirklich eine eigene Fabrik groß hat, eben alles wegzudelegieren.
Ja, genau. Das bleibt genauso, wie es ist. Wie gesagt, Haas nur designtechnisch, technisch und manufakturtechnisch ist es ein Helfer, wird verschiedene Services für Haas anbieten und im Gegenzug halt, wie gesagt, kommerzielle Dienste bekommen, die halt mit einem Formel-1-Team so mit sich kommen. Und das ist im Großen und Ganzen schon die Partnerschaft gewesen.
Genau, aber trotzdem cool, den Namen Toyota wieder in der Formel 1 zu haben. Ist ja eine Weile her, dass er das letzte Mal in der Formel 1 aufgetaucht ist. Und jetzt ist er ja indirekt damit wieder dabei. Perke, kommen wir zu einem wunderschönen Streitpunkt, auf den ich mich die ganze Episode jetzt schon gefreut habe. Nämlich, es gibt Special Liveries. Wir nehmen das jetzt hier an einem Mittwoch auf, laden es erst am Donnerstag hoch. Das liegt daran, dass wir einfach am Donnerstag beide keine Zeit haben. Ich habe Uni, du hast Uni. Und da würden wir einfach keine Zeit für die Aufnahme finden. Das heißt, falls jetzt am Donnerstag oder im Laufe des späten Mittwochs noch Liveries rauskommen, dann sind die jetzt nicht mit in diesem Ranking und Rating dabei, sondern
dann
machen wir die Post-Weekend-Show. Wir haben jetzt nur Alpine, McLaren und Haas. Sollten noch mehr dazukommen, wie gesagt, kommt das dann im Nachhinein. Perke, ich würde sagen, fangen wir bei der Haas-Livery an.
Ja, perfekt. Passt ja.
Ja, also ich finde sie jetzt auch nicht so geil. Also ich bin ehrlich, ich würde der, keine Ahnung, eine 4 von 10 geben.
Ja, diese Amerika-Flagge ist irgendwie...
Ich fand die letztes Jahr schon nicht geil, die in Kota hatten.
Eingearbeitet. Ich fühl's auch nicht. Es ist, boah, es ist auch so, ja, wir sind in Amerika, machen wir irgendwas mit der Flagge, machen wir was mit dem Stern, weil wir sind ja in Texas, passt ja, knallen wir rauf, passt schon. So, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie das designtechnisch dann wirklich aussieht auf dem Auto, wie schlecht es aussieht, es ist eine 3 von 10, es ist keine schöne Livery, finde ich.
Ja, gut, gehen wir zur nächsten. Gehen wir zu McLaren. Es ist, wir haben diese Livery nicht zum ersten Mal gesehen auch wieder. Es ist einfach dieses Chrom, man kennt es von den Special Liveries von McLaren auch. Es sieht einfach schön aus. Es ist aber auch mir einfach nicht zu innovativ genug. Deshalb ist es für mich keine 10 oder keine 9, sondern es ist eine 8 von 10. Einfach weil es bewiesen ist, dass es geil aussieht. Aber es, mir fehlt die Innovation dahinter. Es ist nichts Brandneues, es ist nichts Kreatives, was dabei jetzt wirklich neu groß entworfen wurde. Es ist einfach so, wie man es kennt. Es sieht geil aus, ich freue mich zu haben. Aber eine 9 oder eine 10, da muss einfach ein kreativer Anreiz dahinter sein, der mir einfach was gibt. Und das ist hier nicht dabei.
Ja, ist ganz schick. Mehr kann ich, ist ganz schick, ist mein Feedback zu dieser Livery.
Das heißt eine 6 oder was? 6 von 10?
Ja, ich bin bei einer 6. Ich kann irgendwie... Klar, dieses Chrom, du hast es gesagt, ist schön, das zu haben. Dieses Chrom-Ding wird immer gut kommen am McLaren. Das ist, daran liegt es nicht, aber irgendwie liegt es dann doch daran. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie gibt mir nichts. Irgendwie, ich gucke mir diese Livery an und ich bin so emotionslos, wenn ich diese Livery sehe. Mir ist diese Livery so egal irgendwie. Das ist so eine Egal-Livery für mich. Klar, ist cool, Chrom. Chrom passt zu McLaren, Chrom ist McLaren, sieht cool aus, aber gibt mir irgendwie überhaupt nichts. Das ist eine 6.
Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe dieses Wochenende eine andere Livery erwartet als die Chrome Livery, weil McLaren ja jetzt eine große Partnerschaft mit T-Online, T-Mobile, also aka der Deutschen Telekom, wenn man es eigentlich richtig sagen will, eingegangen ist.
Eine magentafarbene Livery bei McLaren.
Ich hatte ehrlich dieses McLaren Orange in einem Gradient erwartet, der so in dieses Telekom Pink übergeht. Und lass mir dir sagen, diese Livery hätte verdammt geil ausgesehen, weil ich glaube einfach, dass dieses, Telekom Pink, die hatten ja einen Post dazu gemacht auf Instagram und der Gradient war ja im Hintergrund zu sehen, dieser Farbverlauf von diesem Magenta Pink zu diesem McLaren Orange und dieser Gradient sah unfassbar gut aus. Ich könnte mir den auf dem Auto richtig, richtig gut vorstellen. Aber im Endeffekt, es ist die Chrome Livery geworden. Ich hätte die Telekom Livery bevorzugt, aber nichtsdestotrotz. Kommen wir zur Livery, die wahrscheinlich, für mich brauche ich eigentlich, kann ich gleich sagen, die beste Livery von den drei ist. Diese Livery, wir haben gestern schon geredet, du hast kritisiert, es ist dir wieder zu wenig Farbe, es ist dir wieder zu viel so offenes Carbon einfach. Ich finde es genau richtig.
Ja, auf jeden Fall.
Ich finde es genau richtig von den Verhältnissen tatsächlich. Diese Livery, ich weiß nicht wieso, aber für mich kommt sie sehr nah an eine 10 von 10, einfach was die Kreativität, was die Idee dahinter angeht. Ich gebe dir eine 9 bis 9,5. Für die 10 fehlt mir noch der gewisse Spark einfach.
Für die 10 fehlt mir erstmal Farbe auf dem Auto. Klar, du hast Farbe auf dem Auto. Das ist das nächste orangene Auto im Grid. Warum auch nicht? Es ist erstmal eine Farbe, die für mich nicht zu Alpine passt. Das ist die erste Sache. Die Farbe passt
sie
nicht.
Sie ist halt, wie wurde es gesagt, Indiana Jones inspired. Und Indiana Jones Indiana passt Jones von den Farben inspired, daher schon.
Mittlerweile kann man sich an allem inspirieren lassen da bei Liveries. Wir haben jetzt
aber Star Wars Liveries, Indiana Jones Liveries. Aber war dir dann die Deadpool-Ex-Wolverine-Livery von Alpine auch nicht Alpine genug?
Wie bitte?
War dir dann diese Deadpool-Ex-Wolverine-Livery von Alpine auch nicht Alpine genug?
Boah, ich habe so ein Fliegengedächtnis, ich kann mich jetzt schon nicht mehr an die Livery erinnern.
Du kannst sie auch kurz nachgucken, wenn du willst. Das war diese rot-gelbe.
Das gucke ich noch mal kurz nach. Währenddessen sage ich natürlich also noch mal.
Die Livery fandst du extrem gut, das weiß ich noch. Die war sehr nah an der 10 für dich.
Ja, also ich sag jetzt, das ist kein Alpine für mich, aber das ist jetzt kein Ausschlusskriterium. Ich bewerte ja an sich die Livery abseits vom Team. Ja, die Deadpool-Livery war schon geil, ja.
Aber es ist halt auch so, ne? Es hat nichts mit diesem Alpine-Blau-Pink zu tun, ne?
Das ist richtig. War schon die zweite Film-Livery von Alpine. Na gut, ja, Alpine finde ich schick. Ich muss mich, glaube ich, von diesem Maßstab entfernen, dass das komplette Auto voll mit Farbe ist. Ich glaube, von diesem Maßstab kann ich mich verabschieden. Dementsprechend muss ich das auf dem Maßstab bewerten, dass halt nur das halbe Auto voll mit Farbe ist. Ja, so ist es halt mittlerweile. Und wenn du das nur das halbe Auto mit Farbe voll machen willst, dann ist das eine sehr, sehr gute Levy. Mir gefällt sie. Sie sieht schick aus. Ist was Neues für das Team auf jeden Fall. Also die Designabteilung von Alpine ist dieses Jahr definitiv die beste Abteilung im ganzen Team. Mit der Wolverine Deadpool Levy, die ich mir gerade nochmal angeguckt habe, die wunderschön war. Mit der Levy, die auch eine 8 von mir bekommt. Ich muss den obligatorischen Abzug dafür geben, dass nur das halbe Auto voll mit Farbe ist. Den muss ich geben, aber ist trotzdem eine schöne Livery an sich.
Ich glaube, was auch, ich will ja nicht in dein Ranking da reinreden. Ich glaube, was auch so ein Punkt ist, den man vielleicht noch beachten muss, dieses, es ist nicht Alpine-Farben genug, es ist halt eine Special Livery, ne? Eine Special Livery ist dafür angedacht, dass man eben von den traditionellen Farben, die man auf dem Auto hat, einfach weggeht. Wie zum Beispiel, das ist jetzt nicht ganz so extrem gewesen, aber Ferrari in Vegas mit dem Weiß auf einmal gekommen ist. Oder damals in, was waren das? Dieses tausendste, nicht das tausendste Rennen. Es gab doch mal 2020, 21 in einem noch anderen italienischen Ort ein Formel-1-Rennen, wo dieser riesen Crash passiert ist am Ende des Felds, wo Lando Norris gesungen hat, it's Friday, then it's Saturday, Sunday, what?
Imola.
Das war nicht Imola. War das Mugello oder wo war das? Was war denn diese Location?
Könnte sein, ja, Mugello können. Ja, könnte Mugello gewesen sein.
Also es gab auf jeden Fall noch ein drittes Rennen. Das sind wir nur einmal gefahren.
In Italien war auch nicht in Portimao?
Nee, das war nicht Portimao, es war Italien. Und da gab es zum Beispiel auch so eine gelbe Ferrari-Livery eher. Und das fand ich zum Beispiel auch so.
Oder die weiße Red Bull Livery in der Türkei zum Beispiel.
Oder die komplett weiß, genau diese Sakura Livery von Red Bull. Also, oder Mercedes, die komplett weiß. Ich glaube, man muss bei dem, was Special Liveries angeht, ein bisschen runterschrauben, dass es halt nicht so aussieht wie das Originalauto, weil dafür ist es ja eine Special Livery.
Ja, ich wollte nur erwähnen, ich bewerte die Livery ja immer abseits vom Team. Mir ist das egal, was vorher die Farben waren dann. Aber ich wollte nur erwähnen, dass es sehr, sehr krass abweicht, dass für mich nichts mit Alpine zu tun hat. Aber es ist ja trotzdem eine 8 und das spielt für mich nicht rein, ob die Special Livery jetzt viel mit dem Team zu tun hat oder nicht. Das ist völlig fein für mich.
So, ich gucke jetzt gerade mal den 2020-Kalender durch. Wir haben Spanien, Österreich, Ungarn, Großbritannien, nochmal Großbritannien, nochmal Spanien, Belgien.
Ja, die Spanien waren nur die Testfahrten.
Dann Italien, da hat Gasly gewonnen, das war Monza. Dann Tuscany hatten wir. Toskana, das war's, da ist Albon aufs Podium gefahren. Das ist der, den ich meine.
Oh, das Gänsehaut, ist in, wenn ich das höre.
Mugello, ja, Mugello. Das ist Tuscan Grand Prix at Mugello. Das war das erste Podium, was Albon geholt hatte in Red Bull.
Weil er ja sonst so viele geholt hat. Das ist wichtig zu sagen, das erste.
Ist mir bloß gerade irgendwie eingefallen. Ich wusste, wir hatten mal einen dritten Grand Prix in Italien, der nicht einer der üblichen war. Und das war, glaube ich, genau die Covid-Zeit.
Ja, wo wir vielleicht auch bald einen Grand Prix haben, der jetzt noch nicht so üblich ist, ist Südafrika. Denn da wurde gesagt vom, ich meine, es war der Minister Sport von Südafrika. I can tell you this. F1 is definitely coming to South Africa. Also ich kann euch sagen, F1 kommt definitiv nach Südafrika weiter. Hat auch gesagt, ja klar, es gibt viele Angebote für die Formel 1, aber die haben alle nicht den finanziellen Background, den wir bieten können. Das alles andere, die anderen Bewerber sind Comedy-Shows, aber wir meint's ernst. So hat er es gesagt. Also Südafrika möchte unbedingt zurück. Südafrika sagt, die Formel 1 kommt definitiv zurück. Wäre schön. Es sagen ja immer alle, ey, ein Grand Prix in Afrika wäre cool, sagen die Fahrer alle. Und Südafrika scheint den Worten Taten folgen lassen zu wollen. Und ich würde mich freuen über das Rennen in Südafrika, sage ich, wie es ist.
Ich grätsche da jetzt auch gleich nochmal dazwischen, weil Lewis Hamilton hat tatsächlich sich auch in einem Zitat dazu geäußert. We can't keep adding more races to the calendar with ignoring Africa. Also wir können nicht weiterhin einfach überall auf der Welt Rennen hinzufügen und einfach Afrika komplett außen vor lassen. Und ich glaube, das passt auch hier zu der Aussage super, dass man eben ein Rennen in Südafrika haben will. Und die wahren OGs von dem Podcast oder auch auf TikTok, die kennen noch ein Video, was vor über einem Jahr hochgeladen wurde. Und zwar nämlich, dass die Formel 1 überlegt, nach Kilami zu gehen auf den Racetrack. Da hatte ich mal ein Video zu gemacht und ich vermute, ich weiß es jetzt nicht, ob das der Fall sein wird, aber ich vermute, das würde die Formel 1 Strecke werden. Also wer jetzt mal ein Layout sehen will von Kilami, entweder googeln oder das alte Video raussuchen, was ich mal dazu gemacht hatte. Es sieht auf jeden Fall nach einer geilen Rennstrecke aus, weil es auch eine fest installierte ist, Perke.
Das ist doch schön, das will man doch hören. Das ist doch geil. So eine Feste, kein Stadtkurs. Ist doch geil. Dafür kann irgendein Stadtkurs gerne auch rausfliegen aus dem Kalender. Miami. Habe ich gar kein Problem mit. Ja, gern. Bin ich dabei. Da haben wir uns doch schnell geeinigt.
Sehr schön. Ja, mach du.
Na Mensch, aber Südafrika ist nicht die einzige Strecke oder das einzige Land, was zurück in die Formel 1 möchte. Denn Südkorea hat auch großes Interesse und das eher früher als später. Denn man will am liebsten schon 2026, also übernächste Saison, in die Formel 1 zurück. Das ist eher unrealistisch. Man strebt wahrscheinlich realistischerweise eher 2027 an als 2026. Aber ich habe hier auch mal ein kleines Zitat rausgesucht. Incheon, wo dann das Rennen wäre, ist der beste Ort, um die Formel 1 auszurichten. Da es über hervorragende Transportwege wie den Flughafen, den Hafen und viele Luxusunterkünfte verfügt, wir werden groß angelegte Gespräche zur Organisation der Formel 1 in Incheon beginnen. Das heißt, Südafrika sage ich jetzt schon wieder, Südkorea meint es auch ernst mit der Formel 1 und auch da möchte man zurück. Und ich finde es cool, das sind einfach coole Länder, die zurückkommen. Das sind coole Länder, coole Kulturen, die in die Formel 1 kommen, die man vielleicht auch durch die Formel 1 ein bisschen anders noch kennenlernt, weil im Zuge von Formel 1-Übertragungen lernt man immer was über das Land, irgendwie ein kleines bisschen, jedenfalls ein, zwei kleine Fetzen. Das sind für mich coole Kulturen, wo ich auch gerne Formel 1-Rennen hätte, definitiv.
Weißt du, was mir letztens in Sinn gekommen ist, Perke?
Was denn?
Es steht ja auch noch in dem Punkt in Notion hier dahinter, auch die Türkei und Deutschland wären grundsätzlich an einer Rückkehr interessiert. Und da ist mir wieder eingefallen, gerade in Deutschland, ich glaube, es war ja Hockenheim, hat ja neue Investoren bekommen, die Strecke komplett aufarbeiten wollen, um sie einer, war es Nürburgring? Ich weiß es gar nicht.
Müsste Hockenheim sein.
Ich glaube, es war Hockenheim. Auf jeden Fall neue Investoren, um die Strecke aufzuarbeiten, um sie wieder für die F1 attraktiv zu machen und man ist auch bereit, wieder in Gespräche mit der Formel 1 zu gehen. Was mir da in den Sinn gekommen ist, ich hatte mal drüber nachgedacht, wie könnte man es am besten machen, und ich hatte, glaube ich, mal unter einem TikTok-Video von mir selbst auch mit ein paar Leuten mal darüber diskutiert gehabt. Wäre es nicht eigentlich schlau, jetzt mal grob geschätzt, wir machen einfach, keine Ahnung, 1 Million Formel 1 Fans in Deutschland. Das reicht wahrscheinlich nicht mal, wahrscheinlich sind sogar mehr. Jeder packt einen Zehner in, einfach so, jeder packt einen Zehner rein, dann hättest du 10 Millionen Euro. Und mit 10 Millionen Euro könntest du schon mal einen Großteil oder einen Anteil zu dem Preis für ein Formel-1-Rennen, was die Formel 1 verlangt, dazu stiften. Und diese 10 Euro kriegt man dann, keine Ahnung, als Ticketrabatt oder irgendwas, wenn man da mitgemacht hat, wenn man sich ein Ticket für den Grand Prix kauft.
Ist das krass.
Würdest du es machen, wenn das eine echte Sache wäre?
So, nö. Ich behalte meinen Zehner. Der Zehner geht für Essen drauf.
Ich würde es machen. Ich finde die Idee nämlich ehrlich geil. Also ich finde es eine geile Petition, aber naja.
Deutschland hat ein Petitionenproblem. Sag ich, wie es ist. Deutschland hat ein Petitionenproblem.
Change.org, here we go.
Für was für Scheiße mittlerweile Petitionen gemacht werden. Deutschland hat ein Petitionenproblem. Weil es ist ja so, laut Gesetz musst du ab einer bestimmten Anzahl von Unterschriften das wirklich ganz oben besprechen. Das heißt, ab einer bestimmten Anzahl von Unterschriften wird es sogar relevant für die Regierung, weil es gesetzlich geregelt ist, ab so und so viele Unterschriften, ich weiß jetzt nicht wie viele, muss es besprochen werden in der Regierung. Deswegen, Deutschland hat ein Petitionenproblem. Wenn ich auf Twitter sehe, jeden Tag auf Twitter sehe ich gefühlt eine neue Petition. Reicht auch irgendwann. Wir müssen nicht für alles eine Petition machen. Irgendwann ist auch gut.
Doch, für die Formel 1 kann man auch mal eine Petition machen. Wir haben so viele Schwachsinnspetitionen, Perke. Dann bringen wir doch mal eine wichtige Petition an den Tisch.
Ja, ganz ehrlich, das wäre wahrscheinlich wirklich eine der besseren Petitionen.
Also, naja, gut. Die Idee steht im Raum. Wer Bock hat, kann gerne eine Petition aufmachen. Ich bin dabei. So ist es nicht.
Aber wehe, sie wird mir auf die Timeline gespült. Ich möchte in meinem Leben keine Petition mehr sehen.
Oh Mann, aber wenn ihr die Petition reinmacht, dann haut einen Link zum Undercut-Podcast mit rein. Dass wenn da irgendwann mal 100.000 Leute unterschreiben sollten, dass ein Link zum Undercut-Podcast drin ist. Sehr schön. So, Perke, lass uns diesen Teil der Pre-Weekend-Show abhaken und lass uns noch zu unseren Predictions für das Wochenende kommen. Wir haben ja jetzt dieses Wochenende einen Sprint. Ich würde sagen, Perke, lassen wir das Qualifying weg und machen nur Sprint und
Rennen. Ja, Sprint und Rennen.
Genau, ne? Dann passt es auch mit Kicktipp überein. Da könnt ihr, by the way, auch sehr gerne wieder mittippen. Kleine Tipperinnerung, sollten an uns beide eher rausgehen, anstatt an die Leute, vermute ich mal eher.
Aber, noch eher an dich.
Ja, weil dann eher an mich als an dich. Aber ich glaube, wir können auch einfach sagen, an uns beide. Weil, sind wir mal ehrlich, wir haben es beide oft genug vergessen. Wer noch Bock hat, bei Kicktipp mitzumachen, joint gerne rein. Link findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Aber Berke, dann lass uns jetzt mal dazu kommen, was wir denken, wer denn im Sprintrennen gewinnen wird. Und da fange ich direkt einfach mal an und ich sage, Oscar Piastri gewinnt das Sprintrennen vor Lando Norris und Max Verstappen auf 3.
So, das ist schon mal Quatsch, weil sowas würde McLaren jetzt nicht mehr zulassen. Aber das ist eine andere Sache, glaube ich. Ich sag, Lando Norris gewinnt das Sprintrennen. Lando Norris wird das ganze Rennenwochenende gewinnen, sage ich jetzt schon. Vor, Sprintrennen gewinnt Lando Norris vor, hab ich Lust, mal richtig wild zu werden. Lando Norris gewinnt das Sprintrennen vor Carlos Sainz und Oscar Piastri. So, Carlos Sainz auf 2 im Sprint.
Okay.
Warum
ist,
nicht?
Das ist so. Vogelwild, aber so sei es. Dann nehme ich jetzt eine kleine Änderung vor, nämlich im Rennen sage ich, wird tatsächlich Lando Norris gewinnen. Ich sehe dann einen Max Verstappen tatsächlich auf 2 und einen Oscar Piastri auf 3.
So, Lando Norris auf 1, Oscar Piastri auf 2 und naja, der Ferrari scheint ja zu funktionieren, ne? Im Rennen dann eher nicht Sainz, aber möchte ich Leclerc auf dem Podium? Also ich würde ihn gerne auf dem Podium sehen, aber glaube ich das? Ich gehe mit P3 Lewis Hamilton.
Funktioniert das Red Bull Upgrade für dich nicht?
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich möchte Spannung sehen und in der WM und deswegen sage ich einfach Red Bull nicht auf dem Podium.
Okay, ist deine große Enttäuschung dann quasi Red Bull, weil ich meine, die Erwartungen sind ja hoch mit dem Upgrade.
Ja, dann würde ich Enttäuschung sagen. Red Bull ist eine Enttäuschung des Rennwochenendes.
Ich habe selten so gehofft, dass etwas so backfiren wird wie das. meine größte Enttäuschung, dieses Wochenende Aston Martin, keine Top 10 für beide Autos. Beide außerhalb der Top 10. Und größte Überraschung wird bei mir, ist eine schwierige Sache eigentlich.
Kann man bei mir Carlos Sainz sagen nach einem P2 im Sprint? Reicht das zur Überraschung?
Carlos Sainz würde reichen, sage ich. Der Mann hatte in letzter Zeit die Carlos größten Sainz. Erfolge. Also daher würde ich zulassen. Ich sage tatsächlich, größte Überraschung wird für mich Williams. Ich denke, die werden ganz gut auf der Strecke klarkommen. Ich denke, einer wird mindestens in die Punkte kommen. Wer von den beiden, werden wir sehen. Aber ich denke, das ist machbar, das ist realistisch.
Ey, das ist so geil. Jedes Rennwochenende sagt wenigstens einer von uns Williams als Überraschung. Wirklich, ich glaube, kein Rennwochenende sagt niemand von uns Williams.
Ja.
Das passiert immer wieder.
Naja, muss auch mal sein. Perke, das war's dann an der Stelle. Damit haben wir unsere Predictions abgehakt und unsere Überraschung und Enttäuschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns wirklich weiter. Ich hoffe, ihr habt heute im Podcast nicht die Bauarbeiten, die an meiner Fassade hier beim Haus passieren, gehört, weil ich kann nichts dagegen machen. Ich versuche sie möglichst raus zu editen. Und es wurde auch ein bisschen gebohrt. Aber, Perke, ich hoffe einfach, wir haben es rausbekommen.
Ich habe nichts gehört.
Ich habe sehr viel gehört, deshalb hoffe ich, dass ich es irgendwie rauskriege. Aber nichtsdestotrotz, wir wünschen euch ein schönes Rennwochenende. Und wir hören uns dann zur Post-Weekend-Show am Montag wieder. Wir wünschen euch was. Haut rein, bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.